Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Öffentlichkeitswirksam hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute die Corona-Impfverordnung vorgestellt. Sein Credo, die Schwächsten zu schützen, das sei das Ziel der Impfkampagne. Ich habe vor der Sendung mit Herbert Maul gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der größten Interessensvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen, darunter viele Pflegeheime. Er sagt, Heimbetreiber befürchten gravierende Probleme bei Corona-Impfaktionen in Altenheimen. Im schlimmsten Fall könnten die Schwächsten, Demenzkranke, nämlich nicht geimpft werden. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Außerdem, während nun auch Schweden seinen Corona-Kurs verschärft, Österreich einen dritten Lockdown angekündigt hat, hält sich die Schweiz bislang ziemlich zurück und das trotz voller Intensivstationen und Infektionszahlen, die zur europäischen Spitze gehören. Vor 75 Jahren wurden die Vereinten Nationen gegründet. Aus diesem Grund sprach Generalsekretär Antonio Guterres heute im Bundestag, auch dazu gleich mehr. Und hunderte Schulkinder und deren Eltern in Nigeria dürfen aufatmen, nachdem sie vor wenigen Tagen, also die Schulkinder, entführt worden waren, sind sie nun wieder freigekommen. Gegen Ende der Sendung, um kurz vor Mitternacht, blicken wir auf die Hintergründe. Zunächst aber der Blick auf Deutschland. Schon gleich nach Weihnachten soll es hierzulande losgehen mit den Impfungen. Nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU die Verordnung unterzeichnet, die den Rahmen für bald geplante Impfungen gegen das Coronavirus schafft. Alle Menschen mit Wohnort oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland haben grundsätzlich darauf Anspruch, unter anderem darüber, wer zuerst dran ist bei den Impfungen, berichtet aus Berlin Volker Fintermer.
Es gibt in der heute erlassenen Impfverordnung keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Nur dass Gesundheitsminister Jens Spahn aus den 6 Gruppen in der Abfolge 3 gemacht hat, um eine größere Flexibilität zu erreichen. Aber im Grundsatz bleibt es dabei, dass die Hochrisikogruppen an erster Stelle stehen.
Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an. Diese Gruppe ist schon so groß, dass das jetzt erstmal auch in den ersten Wochen das Impfgeschehen in Deutschland prägen wird. Und alle anderen muss ich einfach weiter um Geduld bitten.
So Spahn am Morgen im ZDF, was er auf der Pressekonferenz noch einmal bestätigte. Diese Vorrangstellung der Älteren begründet sich mit dem höheren Infektionsrisiko sowie der höheren Hospitalität und Mortalität der Älteren, die inzwischen ja statistisch belegt ist. Jeder zweite Corona-Tote ist über 80 Jahre alt. Und da am Anfang einfach nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird, um so etwas wie eine Herdenimmunität, also einen breiten Schutz der Gesellschaft, auch nur annähernd zu erreichen, bleibt nur der individuelle Schutz der Einzelnen in den Risikogruppen, um zumindest deren Gefährdung angesichts der aktuellen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu begrenzen. Und dazu gehören dann auch die Intensivmediziner in den Covid-19-Intensivstationen, die besonders von Ansteckungen betroffen sind, oder eben die Pflegekräfte in den Heimen, auf die man für die notwendige Versorgung angewiesen ist. Aber allein dafür werden Spahn zufolge 1 bis 2 Monate gebraucht und erst danach soll mit den anderen Gruppen begonnen werden, was Spahn mehrfach mit dem Appell an die Geduld der Bürger verband.
Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. Das heißt für uns alle, der Winter wird noch lang. Wir werden noch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen. Aber das heißt eben auch, es gibt Hoffnung. Wenn mehr Impfstoff geliefert werden kann, dann werden sich auch immer mehr Menschen auch in Deutschland schützen können.
Zur weiteren Gruppe gehören Ältere ab 70 Jahren sowie Menschen mit schweren Erkrankungen wie etwa der Demenz. Erst der dritten Gruppe gehören dann die systemrelevanten Berufe wie Lehrer, Erzieher oder Polizisten und Politiker in Verantwortung an. Alle anderen sollen erst geimpft werden können, wenn die Versorgung dieser 3 Gruppen weitgehend abgeschlossen ist, was im weiteren zeitlichen Verlauf auch stark davon abhängt, wie viele Impfdosen der unterschiedlichen Hersteller verfügbar sein werden. Die Opposition hält vor diesem Hintergrund an ihrer Kritik fest, dass eine Verordnung angesichts der eigentlich zu geringen Impfbereitschaft im Land, die aktuellen Umfrage zufolge nur 48% beträgt, nicht hinreichend ist.
Wir reden über Priorisierung, wir reden auch über das Thema Logistik, aber wir reden nicht über das Thema Transparenz, Kommunikation, Information der Bevölkerung in dem Maße, wie es erforderlich wäre, um die Menschen jetzt mitzunehmen mit einem starken solidarischen Akt.
So Janosch Dahmen von den Grünen gegenüber der ARD, und die FDP fordert weiterhin ein reguläres Gesetzgebungsverfahren.
Weil sonst können wir nicht sicher sein, dass wir die Akzeptanz der Bevölkerung haben.
So die Liberale Christine Aschenberg-Dugnus. Aber dieses Ansinnen hatte die Koalition gestern bereits im Bundestag zurückgewiesen. Derweil geht Gesundheitsminister Jens Spahn nach wie vor davon aus, dass tatsächlich am 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann, die ja über die Impfzentren der Länder bzw. mobile Einheiten für die Pflegeheime abgewickelt werden sollen.
Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Impfverordnung vorgestellt. Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Am Telefon ist nun Herbert Maul, Geschäftsführer des Bundesverbands Privater Anbieter Sozialer Dienste, abgekürzt BPA. Guten Abend, Herr Maul.
Guten Abend.
Nach Weihnachten soll es losgehen mit dem Impfen. Können die Pflegebedürftigen in den Heimen bald aufatmen?
Für uns ist das Licht am Ende des Tunnels, aber die Tücke liegt im Detail.
Erzählen Sie mal.
Die Impfungen sind soweit vorbereitet, aber die sind vorbereitet für ein Impfzentrum, also für Menschen, die selber einwilligen können, die selber Angaben machen können zur Anamnese, die ihre Fragen selbstständig formulieren können und zum Schluss eben auch selber entscheiden können, ob sie geimpft werden möchten oder nicht. Die Unterlagen sind überhaupt nicht geeignet, um in der Kürze der Zeit demenzkranke Menschen impfen zu können.
Wie viele und sind das ungefähr?
In unseren Heimen leben etwa 2/3 der Menschen, die demenzkrank sind. Das ist nun alles andere als eine Überraschung. Und insofern waren wir auch mehr als erstaunt, dass das vollkommen übersehen wurde.
Wie kann das übersehen werden?
Ich glaube, dass diejenigen, die diese Impfzentren vorbereitet haben und dort auch berechnen, wie viele Menschen dort geimpft werden, dass die sich darauf vorbereitet haben und haben gedacht, okay, wenn in dem Formular alles drin ist, dann wird das auch für alle anderen passen. Wir haben jetzt ein Formular, wo ein gesetzlicher Betreuer oder diejenigen, die die Vorsorgevollmacht haben, vorab erklären sollen, dass sie mit dem Impfgespräch, mit dem Impfarzt zufrieden waren, dass sie Angaben zur Anamnese machen sollen.
Also die müssen dabei sein.
Ja, die sollen das vorab erklären, aber das können sie gar nicht. Das führt jetzt dazu, dass diese Einverständniserklärung wirklich zu erhalten, es wahrscheinlich notwendig wird, dass sehr, sehr viele Betreuer tatsächlich vor Ort sind zum Impftermin. Und die ersten Impfungen starten zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wir haben jetzt diese sehr, sehr dankbare Aufgabe, in der Kürze der Zeit das den Betreuern zu erläutern und bestenfalls dafür zu sorgen, dass die vor Ort sind. Und unsere Mitarbeiter haben im Moment alle Hände voll zu tun.
Seit wann wissen Sie das?
Wir haben diese Formulare erst Ende letzter Woche bekommen, obwohl wir seit Mitte November wirklich ständig darauf hingewiesen haben, in den Heimen haben wir eine besondere Situation. Seit heute Morgen haben wir jetzt sowas wie eine Bedienungsanleitung für dieses Formular, das die Betreuer uns unterschreiben sollen. In der Hoffnung, dass dann ein Betreuer, der erhält ein Aufklärungsschreiben, der erhält dieses Formular, auf dem er unterschreiben soll vorab, und der erhält jetzt zusätzlich die Bedienungsanleitung zu diesem Formular. Damit wäre er in der Lage, vorab die Zustimmung zu erteilen. Aber unser Problem fängt ja schon dort an, ob wir denn überhaupt die Betreuer bis übernächste Woche erreichen.
Ich will es jetzt mal nicht flapsig formulieren, aber wenn das Kind ist jetzt ja offenbar schon in den Brunnen gefallen. Was kann denn Politik tun, um ihnen jetzt noch zu helfen?
Naja, wichtig ist zunächst mal, dass jetzt nicht noch mehr Durcheinander auftaucht, sondern dass man jetzt bei dieser 1b-Lösung bleibt und das Beste daraus macht. Und Politik sollte wirklich auch öffentlich nochmal klar machen, hier müssen jetzt alle an einem Strick ziehen. Und was nicht geht, ist zum Beispiel, dass jetzt Betreuer eine Woche nicht erreichbar sind. Wäre das so, würde das Impfteam anreisen und eine bisher nicht bekannte Zahl an Pflegebedürftigen, die nicht selber entscheiden können, würden dann nicht geimpft. Und das wäre für uns wirklich das schlechteste aller denkbaren Ergebnisse.
Ich habe gelesen, pro Heim sind momentan 1 bis 2 Tage vorgesehen. Oder wenn die Betreuer nicht erreicht werden, müssen dann die Impfteams wieder abziehen, im schlimmsten Fall unverrichteter Dinge?
Ja, wir hoffen, dass das vermieden werden kann. Die Impfteams werden in der Regel am Abend vorher nochmal anrufen und fragen, wie viele Impfdosen tatsächlich benötigt werden. Aber dann würden wir zumindest vermeiden, dass die unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Aber was wir im Moment nicht sicher vermeiden können, ist, dass Menschen nicht geimpft werden, weil die Impfeinwilligung zu spät vorliegt. Und das ist etwas, was uns wirklich große Sorgen macht.
Wäre dann im von Ihnen beschriebenen Worst-Case-Szenario die letzte Lösung, diese Menschen dann, wenn die Unterschrift vorliegt, in die Impfzentren zu fahren?
Also zunächst war vorgesehen, Heimbewohner auch im Impfzentrum zu versorgen. Wir haben einen größeren Teil an schwer bettlägerigen Bewohnern. Mhm. Wir haben 2/3 der Bewohner, die demenzkrank sind. Wir könnten gar nicht so viel Liegentransporte ermöglichen. Wir könnten gar nicht so viel Begleitpersonal bereitstellen. Und wenn Sie mit Demenzkranken in so ein Impfzentrum fahren, ich glaube, das sprengt dort auch den ganzen Rahmen. Also ich glaube, dass das Impfzentrum kein geeigneter Ort ist. Genau deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit vor Ort in den Heimen zu impfen.
Wenn Sie die Situation schon als so schwerwiegend bezeichnen, was machen Sie eigentlich, wenn on top sozusagen dann auch noch allergische Reaktionen zum Beispiel hinzukommen?
Ja, wir haben das auch gelesen, dass in England, glaube ich, 2 solcher Fälle aufgetreten sind. Das ist ja eine Sache, die vorher gefragt wird in der Anamnese. Das ist aber leider auch auf diesem Zettel, den die Betreuer vorab unterschreiben sollen, ohne Erläuterung. Das hoffen wir jetzt heilen zu können. Im Heim haben wir ja nun eine 24-Stunden-Betreuung, sodass wir in der Patientenbeobachtung, glaube ich, schon sehr schnell handeln können. Aber es liegen natürlich ganz, ganz wenig Erfahrung mit diesem Impfstoff vor, woher auch.
Das mag jetzt grausam klingen, die Frage, aber angesichts dessen, was Sie schildern, würden Sie fordern, dass die Angehörigen die Pflegebedürftigen in den Heimen über Weihnachten nicht besuchen oder nach Hause holen, um die Situation nicht noch zu verschlimmern?
Also heute wurden die Empfehlungen des Ethikrates veröffentlicht. Dem können wir sehr, sehr viel abgewinnen. Die sagen sehr klar, dass nur die wichtigsten Kontakte stattfinden müssen. Und ich glaube, weil Sie das ansprechen, wenn wie in jedem Jahr die Mutter Weihnachten nach Hause genommen wird, sagen wir mal morgens um 10 bis nach Kaffee so um 5, dann sitzen dort 5 bis 10 Personen um den Tisch. Wenn einer infiziert ist, sind danach alle infiziert. Diese Menschen kommen zurück ins Pflegeheim. Wenn sie demenzkrank sind, den können wir schlecht erklären, bleiben Sie bitte auf dem Zimmer und tragen Sie bitte immer, sobald Sie den Abstand nicht halten können, eine FFP2-Maske. Die werden es nicht verstehen. Insofern wäre es für uns A, ein verantwortungsvoller Umgang und B, eine riesige Erleichterung, wenn auf solche Besuche am weihnachtlichen Gabentisch wirklich verzichtet würde. Und im Heim, dort überfordern uns auch ungebremste Besuche. Also wichtig ist, vorher anmelden, wirklich dann auch mal akzeptieren, dass vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt das einfacher ist. Aber wenn 50 Besucher im Pflegeheim sind, das ist doch logisch, welche Risiken damit verbunden sind.
Herbert Maul, Geschäftsführer des BPA, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Wir bleiben beim Thema Corona. Im ganzen Land steigt die Anzahl der Neuinfektionen an. Die Kliniken sind voll. Das gilt auch für Brandenburg, auch für die Landeshauptstadt Potsdam. Nun hat sich der dortige Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst im Krisenstab dazu entschieden, den sogenannten Großschadensfall für die Landeshauptstadt auszurufen. Erstmals war am Morgen die Corona-Inzidenz auf über 200 geklettert. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter über den außergewöhnlichen Schritt.
Die Corona-Lage in Brandenburg spitzt sich weiter zu. Die Infiziertenzahl in Potsdam ist mit einer Inzidenz von über 200 auf einem Höchststand, weshalb Brandenburgs Landeshauptstadt jetzt den sogenannten Großschadensfall ausgerufen hat. Damit würden ab sofort alle Ressourcen zentral und überörtlich gesteuert, erklärt der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD.
Für uns ist die Möglichkeit, wirklich Kräfte und Mittel jetzt besser zu organisieren. Wir haben eine Situation, dass die Zahl von Erkrankten in den Potsdamer Kliniken sehr stark gestiegen ist, und wir wollen vermeiden, mit dieser konzertierten Aktion ähnliche Situationen zu haben, wie wir sie gerade beispielsweise in Sachsen oder auch in Südbrandenburg schon erleben.
Zumal Potsdam nicht nur für die Stadt selbst, sondern für die gesamte Region mit knapp 1 Million Einwohnern zuständig sei. Nach Cottbus ist Potsdam die zweite Stadt Brandenburgs, die den Großschadensfall ausruft. Die Sorge sei groß, dass die Situation nicht mehr handelbar sei, so Rathauschef Schubert weiter, weshalb man jetzt Vorsorge treffen müsse.
Alles, was wir jetzt an Erkranktenzahlen sehen, ist natürlich ein Stück weit ein Blick in den Rückspiegel. Das sind Menschen, die sich in den letzten Tagen schon infiziert haben, und gerade in Potsdam wissen wir aus der Situation im Frühling, wie hoch der Prozentsatz von denen ist, die sich jetzt infizieren, für die wir dann klinische Plätze brauchen.
Heute hat in Brandenburg die erste Verlegung von nicht beatmungspflichtigen Patienten in andere Bundesländer begonnen. 51 Covid-19-Patienten wurden in Berliner Krankenhäuser, 10 nach Sachsen-Anhalt verlegt, bestätigt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen.
Die richtige Hochzeit der Belastung steht uns noch bevor. Wenn wir heute 1328 Neuerkrankungsfälle in Brandenburg haben, ein neuerlicher Rekord. Gestern hatten wir über 1200. Auch das war gestern ein Rekord. Diese Neuerkrankten werden erst in 14 Tagen oder vielleicht noch ein bisschen später dann vereinzelt in unseren Kliniken aufschlagen. Also wir wappnen uns jetzt schon darauf, dass es noch deutlich schlimmer werden kann.
Im Land Brandenburg müssen Stand heute zudem alle nicht lebensnotwendigen Operationen abgesagt und verschoben werden.
Alle sind gehalten, elektive Eingriffe, die zu verschieben sind, wirklich zu verschieben. Alle, auch die Fachkliniken, müssen sich an der Behandlung von Covid-Patienten beteiligen. Und wir haben Stand heute schon 260 zusätzliche Betten in Rehabilitationskliniken geschaffen, wo dann auch nicht so schwer kranke Krankenhauspatienten hin verlegt werden können, um weitere Ressourcen herzustellen.
Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Brandenburg am 27. Dezember in Pflegeheimen starten. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz im Süden Brandenburgs sei dazu ein mobiles Team im Einsatz, hat heute Mittag die Gesundheitsministerin erklärt. Noch dieses Jahr sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft werden.
Brandenburg am Corona-Limit. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtete aus Potsdam. Auch in Österreich bestimmt Corona die Nachrichtenlage. Ab dem 26. Dezember geht die Alpenrepublik für mindestens 3 Wochen erneut in den Corona-bedingten Lockdown. Ausgangsbeschränkungen sollen vom 26. Dezember bis 24. Januar wieder den ganzen Tag gelten. Das Haus darf nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Die Einzelheiten Clemens Fehrenkotte.
Österreich geht mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag in einen weiteren harten Lockdown. In Wien kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz an, dass ab dem 26. Dezember nicht lebensnotwendige Geschäfte, der Handel und Dienstleistungen bis zum 18. Januar geschlossen werden. Bis zum 24. Januar gelte eine ganztägige Ausgangsbeschränkung mit den bekannten Ausnahmen, um zur Arbeit zu gehen für Einkäufe des täglichen Bedarfs, um bedürftige Menschen zu betreuen und zum Spazierengehen und Sport treiben. Auch über Silvester werde diese Ausgangsbeschränkung gelten. Kurz erklärte, dass Österreich in der Zeit nach dem dritten Lockdown eine regelmäßige Testinfrastruktur aufgebaut haben werde.
Es wird in ganz Österreich von den Bundesländern in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium eine permanente Testinfrastruktur aufgebaut, damit die Masse der Menschen in unserem Land auch wirklich in der Nähe unkompliziert schnell Tests abwickeln kann. Und das betone ich ganz besonders, weil es wichtig ist, und das gratis.
Menschen, die sich an dem Wochenende vor dem 18. Januar testen lassen, könnten die Quarantäne frühzeitiger beenden und am öffentlichen Leben wieder teilnehmen. Für alle anderen, die nicht an den kostenlosen Antigentests teilnehmen würden, würden die Auflagen eine Woche länger dauern. Die Öffnung der Skigebiete liege im Ermessen der jeweiligen Bundesländer. Es bleibe bei der Öffnung des Skibetriebs zu Heiligabend, allerdings dürften Länder und Bezirke die näheren Bedingungen festlegen. Im Vorfeld der heutigen Videokonferenz der Landesregierungschefs und der Bundesregierung hatten vor allem die Bundesländer Tirol, Salzburg und Steiermark erhebliche Bedenken gegen eine Schließung der Skigebiete eingelegt. Wenn in Wien die U-Bahn fahre, könnten auch Lifte fahren, so eines der Argumente. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen kündigte an, dass der Bund vorschreiben werde, dass in den Gondeln FFP2-Masken getragen werden müssten. Kogler warb für ein gemeinsames Eintreten bei der Verringerung des Infektionsgeschehens.
Und wenn wir alle Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, diesen Spirit mitnehmen, dann ist das ein Weg, wie wir bis zur Impfung durchkommen können.
Kulturveranstaltungen in Österreich seien ab dem 18. Januar wieder möglich. Allerdings müssten die Besucher jeweils einen negativen Test vorweisen können. Schüler würden nach dem Ferienende am 7. Januar im Fernunterricht bleiben und erst ab dem 18. Januar wieder zum Präsenzunterricht übergehen können. Allerdings, Schüler und Lehrer, die kein negatives Testergebnis vorlegen können, müssten eine FFP2-Maske tragen. Bundeskanzler Kurz appellierte eindringlich, das Virus ernst zu nehmen. Täglich würden mehr als 100 Menschen in Österreich am Coronavirus sterben. Es liege an allen, Zitat, wie wir durch das nächste halbe Jahr kommen.
Nach Weihnachten Österreich geht in den dritten Lockdown. Clemens Fehrenkotte berichtete. Es ist 23.31 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die Infektionszahlen in der Schweiz gehören im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu den höchsten in Europa. Dennoch waren die Corona-Maßnahmen bisher eher zurückhaltend. Dietrich Kallmeurer.
Die Vollbremsung für die Schweiz gibt es erst einmal nicht. Läden, Friseursalons etc. bleiben weiterhin geöffnet, wie zuvor schon täglich bis 19 Uhr. Allerdings dürfen sich noch weniger Kundinnen und Kunden in den Geschäften aufhalten. Schweizweit geschlossen sind ab Dienstag Restaurants und Bars. Schließen müssen auch sämtliche Kultur- und Freizeiteinrichtungen, etwa Museen, Kinos, Bibliotheken, Zoos und Sportstudios. Schweizer Skigebiete dürfen trotz Kritik aus dem Ausland grundsätzlich weiter öffnen. Sie benötigen jedoch eine Genehmigung der regionalen Behörden. Mehrere Kantone kündigten bereits an, ihre Gebiete zu schließen. Die verfügten Maßnahmen sollen einen Monat lang gelten. Vertreter von Krankenhäusern und Gesundheitsexperten hatten in den letzten Tagen Alarm geschlagen. In verschiedenen Regionen der Schweiz sind die Intensivstationen nahezu komplett ausgelastet. Die Zahl der bestätigten Infektionen im Land gehört im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu den höchsten in Europa.
Blick in den Norden Europas. Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung in Stockholm heute strengere Regeln angekündigt. Unter anderem die Maskenpflicht zum ersten Mal wirklich in den Mund genommen. Sophie Donges.
Zum ersten Mal empfehlen die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde das Tragen eines Mundschutzes, zumindest zeitweise, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr zur Rushhour. Eine allgemeine Empfehlung für einen Mundschutz möchte die Gesundheitsbehörde nicht aussprechen. In anderen Ländern habe dies keinen besonderen Effekt auf die Eindämmung des Virus gehabt. Weiterhin dürfen sich ab dem 24. Dezember in Restaurants nur noch 4 Menschen an einem Tisch treffen. Bisher liegt die Höchstgrenze bei 8. Alkohol darf nur noch bis 20 Uhr ausgeschenkt werden, statt wie jetzt bis 22 Uhr. Ab Klasse 10 wird auch nach den Weihnachtsferien der Fernunterricht fortgesetzt und Museen und Schwimmbäder bleiben geschlossen. Geschäfte sollen auf den Winterschlussverkauf verzichten. Ministerpräsident Stefan Löfven sprach sich erneut gegen einen Lockdown aus. Auf Dauer sei das für eine Gesellschaft nicht zumutbar.
Als eines der ersten Regionen der Welt hat es in Großbritannien Corona-Impfungen gegeben. 10 Tage nach dem Impfstart gibt es nun eine erste Zwischenbilanz. Imke Köhler.
Erst einmal lagen gar keine Zahlen vor, wie viele Menschen tatsächlich gegen Covid-19 geimpft wurden. Auch eine Woche nach dem Start des Impfprogramms sprach die Regierung lediglich von Zehntausenden, beeilte sich dann aber, eine Zahl vorzulegen. Demnach waren es in der ersten Woche rund 137.000. Während die Impfungen zunächst nur in Krankenhäusern vorgenommen werden konnten, werden inzwischen auch bestimmte Hausarztpraxen mit Impfdosen von Pfizer-BioNTech beliefert. Außerdem werden mehr und mehr Impfzentren in kommunalen Freizeiteinrichtungen und Kongresszentren eingerichtet. Die Impfbereitschaft der Älteren scheint groß zu sein. Auch Ex-Beatle Paul McCartney will sich impfen lassen.
Ja, ich werde das machen und ich will die Leute ermutigen, mitzumachen. Das ist alles sehr ernst. Wenn ich zugelassen werde, bin ich dabei.
Mit seinen 78 Jahren ist Paul McCartney aber noch nicht dran, denn zunächst steht der Impfstoff nur den über 80-Jährigen, deren Pflegern und gefährdetem Krankenhauspersonal zur Verfügung. In zwei Fällen sind bisher Nebenwirkungen bekannt geworden, als Allergiker nach der Impfung eine allergische Reaktion zeigten. Die Regierung hofft, bis Ende des Jahres insgesamt 4 Millionen Impfdosen zu erhalten. Unklar ist bisher, wie lange der Impfschutz anhält und auch, ob eine Impfung die Ansteckungsgefahr bannt oder nur eine schwere Erkrankung der Infizierten verhindert.
Die Berlinale 2021 wird nicht wie geplant stattfinden. Anna Patacek.
Die 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden anders sein als alle Festivalausgaben zuvor. Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen ist der Februartermin gestrichen. Die Berlinale wird zweigeteilt. Den Auftakt gibt es Anfang März, online und nur für die Filmbranche. In diesem Rahmen wird es den European Film Market geben, den Handelsplatz für Produzenten, Verleiher, Filmeinkäufer und auch die Berlinale Talents, die Plattform für den Filmnachwuchs. Im Juni ist dann das filmbegeisterte Publikum dran. Geplant sind Vorführungen in Berliner Filmtheatern und Open-Air-Kinos. Aktuell läuft noch die Filmauswahl für den Wettbewerb und die Sektionen. Das Programm wird der Filmbranche im März vorgestellt. Dann soll auch eine Jury die Bären vergeben. Im Sommer bekommt das Publikum eine Auswahl der Filme, darunter auch die Wettbewerbssektion zu sehen. Es sei wichtig, der Filmindustrie im ersten Quartal einen Markt zu bieten, heißt es in der Mitteilung der Berlinale. Gleichzeitig wolle man dem Publikum ein sicheres Kinoerlebnis ermöglichen. Die Berlinale ist das größte Publikumsfestival der Welt. So hebt es sich auch von Cannes und Venedig ab. Zu den Vorstellungen und an den roten Teppich kommen jährlich tausende Besucher. Zuletzt waren etwa 330.000 Karten verkauft worden.
Blick auf die USA, versprochen ohne Corona-Bezug. Der gewählte Präsident Joe Biden hat ein Kabinett mit Ministern unterschiedlichster Hintergründe und ein Kabinett der sogenannten Ersten versprochen. Dieses Versprechen setzt er nun Schritt für Schritt um. Jetzt mit einem weiteren Novum. Joe Biden will erstmals in der Geschichte der USA eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin ins Kabinett berufen. Katrin Brandt.
Eine Stimme wie meine war noch nie Ministerin oder an der Spitze des Innenministeriums, schrieb Deb Haaland auf Twitter. Sie sei geehrt und bereit zu dienen. Deb Haaland, 60 Jahre alt, Angehörige der Pueblo of Laguna, wurde erst vor 2 Jahren als Abgeordnete aus New Mexico in den Kongress gewählt. Als eine der beiden ersten Ureinwohnerinnen überhaupt zog sie ins Repräsentantenhaus ein. Dass Joe Biden sie nun zur Innenministerin machen will, ist ein starkes Signal. Haaland wäre für den bundeseigenen Grund und Boden zuständig. Schutzgebiete und Bodenschätze fielen genauso in ihre Verantwortung wie Reservate, in denen Ureinwohner leben. Biden würde damit den Umweltschutz und die Native Americans stärken. Der künftige Präsident hat immer wieder betont, dass seine Regierung ganz Amerika widerspiegeln soll. So will er Pete Buttigieg, den Star der Präsidentschaftsvorwahlen, zum Verkehrsminister machen. Buttigieg lebt offen homosexuell. Janet Yellen wäre die erste Frau im Amt der Finanzministerin. Alejandro Mayorkas der erste Latino als Heimatschutzminister. Die Kandidaten müssen aber noch vom Senat bestätigt werden.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah auf dem Parkett. Konrad Busen.
Rekordjagd unterbrochen. Für den deutschen Aktienindex DAX ging es an diesem Freitag nicht weiter nach oben. Allerdings im Lauf der Woche hat der DAX ein kräftiges Plus verzeichnet von fast 4%. Mit mehr als 7% Plus im Lauf der Woche gehörten Aktien von Infineon zu den größeren Gewinnern, also vom deutschen Computerchip-Konzern. Infineon dürfte davon profitieren, dass Computerchips gerade weltweit knapp werden. So warnt etwa der Autohersteller Volkswagen, an verschiedenen Standorten gebe es Produktionseinschränkungen, weil die Lieferanten von Halbleitern nicht genug liefern können. Ähnliches berichteten im Lauf der Woche Hersteller von Laptops und von Smartphones. Deutsche oder europäische Chiphersteller dürften auch davon profitieren, dass in den USA die Regierung immer noch gegen chinesische Unternehmen schießt, obwohl die Trump-Regierung ja nicht mehr lange im Amt ist. Trotzdem hat heute das Handelsministerium in Washington den chinesischen Chiphersteller SMIC auf die schwarze Liste gesetzt. US-Unternehmen, die mit SMIC Geschäfte machen wollen, brauchen dafür in Zukunft eine Genehmigung. Bahn frei also in China für Deutschlands Unternehmen. Dazu Ulrich Ackermann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA.
Weil China hat halt die Pandemie sehr rasch eingedämmt. Die Industrie hat sich auch sehr schnell erholt. Und insbesondere positiv laufen im Moment die Geschäfte mit der Elektronikindustrie, mit der Automobilindustrie und auch dem Maschinenbau.
Kein Wunder, dass es für den DAX in dieser Woche aufwärts ging. Sein Schlussstand am Freitagabend 13.630 Punkte.
Blick auf Berlin. Hoher Besuch heute in der deutschen Hauptstadt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ist zu Besuch. Anlass? Die Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren. Die UN-Charta, mit der die Vereinten Nationen gegründet wurden, trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. Heute gehören der Organisation 193 Länder an. Das wichtigste Gremium der UN ist der Sicherheitsrat, der zur Lösung von Konflikten und zur weltweiten Friedenssicherung gegründet wurde. Noch bis zum Jahresende gehört Deutschland zu den 15 Mitgliedern. Über den Besuch von Antonio Guterres berichtet aus Berlin Frank Capellan.
Ob ihr ein Lächeln über das Gesicht huscht, lässt sich nicht erkennen. Angela Merkel hat ihre Maske hoch über die Nase gezogen. Doch es muss ihr in den Ohren klingeln, all das Lob, das der Chef der Vereinten Nationen an diesem Morgen an die Kanzlerin richtet.
Meine tiefe Anerkennung für die weise Hand von Bundeskanzlerin Merkel.
Dass prominente Gäste aus dem Ausland im deutschen Parlament reden, geschieht nicht alle Tage. Etwa 50 waren es in der Geschichte der Bundesrepublik. Bush, Gorbatschow, Mandela, die Präsidenten der Welt waren hier, der Papst ebenso. Anfang dieses Jahres kommt Israels Staatspräsident Rivlin. Auch Kofi Annan war als UN-Generalsekretär im Bundestag zu Gast, Vorvorgänger von Antonio Guterres.
In diesem Haus möchte ich aus dem Herzen sprechen und auf Deutsch.
Der Portugiese spricht eine gute halbe Stunde lang in der Sprache seiner Gastgeber. Die Abgeordneten haben die letzte Sitzungswoche um einen Tag verkürzt, Tribut an den Lockdown. Der Festakt mit Guterres aber sollte unbedingt stattfinden.
Die Pandemie zwingt, auf persönliche Begegnungen fast gänzlich zu verzichten. Umso mehr wissen wir Ihren Besuch zu schätzen.
Auf dem Stenografenpult vor Bundestagspräsident Schäuble liegen drei Blumengebinde. Dahinter mit Abstand auf Stühlen die Repräsentanten unseres Staates, die Chefs von Bundesrat und Verfassungsgericht, der Bundespräsident, die Kanzlerin.
Die Welt braucht Deutschland, so wie Deutschland die Welt braucht.
Antonio Guterres kommt aus Anlass eines runden Geburtstages, 75 Jahre Vereinte Nationen. Der von Hitler Deutschland angezettelte Krieg hatte die Welt 1945 zusammengeschweißt. Heute berufen wir uns gerne auf die UN-Charta, aber handeln wir auch danach? Fragt ein selbstkritischer Bundestagspräsident, während Guterres Deutschlands Engagement preist. Ein Dank an die Entwickler des Impfstoffes, verbunden auch mit einer Mahnung.
Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
Merkel habe sich auf die Wissenschaft berufen, meint der UN-Generalsekretär. Dass er mit den AfD-Abgeordneten viele Corona-Skeptiker vor sich hat, ist ihm bewusst. Konsequent sein, trotz der katastrophalen Folgen für die Wirtschaft, alles richtig, meint der 71-Jährige.
Ebenso müssen wir gegen das Virus der Fehlinformationen vorgehen.
Antonio Guterres lobt Deutschlands Engagement in der Welt, Friedensinitiativen für Libyen, und die Ostukraine, die Bundeswehreinsätze in Afghanistan, haben sie wirklich geholfen? Müssen müssen sich viele der Abgeordneten in diesem Moment fragen. Doch hier und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine kritische Auseinandersetzung. Christdemokrat Schäuble versucht es allerdings mit ein paar Bemerkungen.
Die Energie etwa, die derzeit in die Verhandlungen um den Brexit fließt, bräuchte es ja vielleicht mehr, um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hervorzubringen. Uns für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einzusetzen.
Guterres lobt auch in diesem Punkt das Vorbild Deutschland. Gerade erst habe doch Merkel unter ihrer EU-Ratspräsidentschaft eine Verschärfung der Klimaziele durchgesetzt. Große Worte für Angela Merkel an einem Tag, an dem die Neuinfektionen in Deutschland einen Höchststand erreichen.
Studien belegen, dass Führung von Frauen während der Covid-Pandemie zu effektiveren Resultaten geführt hat.
Reichlich beschenkt vom UN-Generalsekretär bekommen die Abgeordneten schließlich ihren Segen, auch vom Präsidenten des Hohen Hauses. Das war's dann für 2020 im Deutschen Bundestag.
Nach einem fordernden Jahr wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Wolfgang Schäuble zum Ende des Beitrags von Frank Capellan, der aus Berlin über den Besuch Antonio Guterres in der Hauptstadt berichtete. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach sieben. Falls Sie den Kommentar verpasst haben, Blick ins Internet, dlf.de, deutschlandfunk.de. Dort können Sie ihn nachlesen und nachhören. Anlässlich des Besuchs von Antonio Guterres hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble moniert, die EU beschäftige sich zu sehr mit sich selbst, zum Beispiel mit dem Brexit. Wir haben das eben im Beitrag auch gehört. Zumindest in Brüssel wird man auch dieses Wochenende wieder nicht um die Brexit-Verhandlungen herumkommen. Die Abgeordneten des Europaparlaments haben nun Notfallmaßnahmen für einen No-Deal-Brexit zugestimmt und heute Pläne für die Bereiche Fischerei, Flugsicherheit sowie Flug- und Straßenverkehr verabschiedet. Das Ziel, man will ein unmittelbares Chaos vermeiden. Holger Beckmann über Brüsseler Unruhe.
Es sind nur noch 13 Tage bis zum Ende der Übergangszeit nach dem Brexit und mit jedem Tag wächst das Risiko, dass es bis dahin keinen fertig verhandelten Vertrag über die künftigen europäisch-britischen Beziehungen geben wird, auch nicht über die Handelsbeziehungen. Auch wenn viele EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission immer noch eine Chance dafür sehen, das Ganze zu einem letztlich erfolgreichen Abschluss zu bringen, im Europäischen Parlament sieht man eine Grenze überschritten. Der Co-Fraktionschef der Grünen, der Belgier Philipp Lamberts, formuliert das so. Erlauben Sie mir, dass ich es so deutlich sage. Das ist ein Skandal, dass einige Fraktionen in diesem Hause nicht nur akzeptiert, sondern sogar vorgeschlagen haben, einem Vertrag zwischen der EU und Großbritannien, falls er noch zustande kommt, quasi im Hauruck-Verfahren zuzustimmen. Dieses Angebot macht das Europäische Parlament lächerlich. Und auch der deutsche Europaparlamentarier Martin Schirdewan von der Linken hält ein solches Verfahren für höchst problematisch.
Wir haben keine Zeit mehr, einen Deal wirklich parlamentarisch gründlich zu prüfen. Wir können auch keine wirkliche demokratische Debatte mehr miteinander oder mit der europäischen Öffentlichkeit organisieren. Aber genau das ist unser Job als Abgeordnete. Und es ist völlig inakzeptabel, dass wir bislang noch keine Einsicht in zumindest die Textentwürfe gehabt haben.
Während es in den vergangenen Tagen so ausgesehen hatte, als würden die Chancen auf einen geregelten Brexit mit Handelsvertrag steigen, ist es heute wieder eher das genaue Gegenteil gewesen. Auf beiden Seiten viel Skepsis. Michel Barnier, der europäische Brexit-Chefverhandler, sagte im EU-Parlament, die Briten wollten ihre nationale Souveränität zurückhaben, aber die EU wolle auch etwas.
Et nous, nous avons une exigence fondamentale.
Wir haben eine zentrale Forderung, das sind ökonomische und soziale Mindeststandards und auch Mindeststandards, die den Schutz der Umwelt berücksichtigen. Und deshalb ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, unseren Binnenmarkt in genau dem Sinne zu schützen.
Ces valeurs, ces principes.
Und Barnier ergänzte, ein Abkommen mit Großbritannien müsse von zwei Dingen gekennzeichnet sein, von Freiheit und von Fairness.
Free and fair. Fair and free.
Ein Bruch mit Großbritannien werde es ohnehin geben, sagte der CDU-Europaparlamentarier David McAllister, der Brexit-Koordinator des Europäischen Parlaments.
Disruption will happen.
Dieser Bruch kommt mit oder ohne Vertrag und er ist das natürliche Ergebnis der britischen Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen und nicht mehr länger Mitglied unseres Binnenmarktes und unserer Zollunion sein zu wollen. Was das wirklich bedeutet, das wird sich dann mit Beginn des nächsten Jahres zeigen.
Nous ne souhaitons pas
l'échec de ces négociations. Mais c'est notre devoir d'être prêt à tous les scénarios.
Man wünsche sich kein Scheitern der Verhandlungen, so die französische liberale Abgeordnete Nathalie Loiseau. Aber man müsse auf alle Szenarien vorbereitet sein. Die EU-Kommission hat für den Fall eines harten Brexit Übergangsregelungen vorbereitet, mit denen zumindest sichergestellt werden soll, dass der Flug-, der Auto- oder der Eisenbahnverkehr zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien weiterlaufen kann. Und dass es auch zeitlich befristete Regelungen für die Fischereiwirtschaft gibt. Denn das ist neben den Binnenmarktregeln immer noch der entscheidende Knackpunkt bei den Post-Brexit-Gesprächen.
Das immer noch ungeklärte Brexit-Ende macht das EU-Parlament unruhig. Aus Brüssel berichtete Holger Beckmann. Blick nach Westafrika. Vor einer Woche waren hunderte Kinder aus einer Schule im Norden Nigerias von islamistischen Extremisten entführt worden. Nur eines der grausamen Beispiele dafür, mit welcher Macht Extremisten dort Angst und Terror verbreiten können. Der Konflikt zerrüttet den gesamten Norden des Landes. Es droht eine humanitäre Katastrophe. Zumindest die Eltern der Kinder konnten nun aufatmen. Gestern am späten Donnerstagabend sind die Kinder nach tagelangem Bangen wieder freigekommen. Stefan Ehlert berichtet über die Hintergründe.
Gute Nachrichten hat Nigerias Regierung nicht so oft zu verkünden. Umso mehr kostete Lai Mohammed seinen Auftritt aus. Der Minister für Information und Kultur in der Hauptstadt Abuja legte nach der Freilassung hunderter entführter Schulkinder auf zwei Punkte großen Wert. Erstens, es sei kein Geld geflossen, da war kein Geld im Spiel, sagte der oberste Regierungssprecher. Die Kinder seien bedingungslos freigelassen worden. Diese Aussage ist ein Signal an Nachahmungstäter und soll ihnen mitteilen, mit so einer Aktion, einer Massenentführung von Kindern, lässt sich nicht unbedingt das große Geld verdienen. Und zweitens,
die Kinder wurden kidnapped.
Die Kinder wurden von Banditen gekidnappt und nicht von Boko Haram. Der Versuch von Boko Haram, hier die Verantwortung zu reklamieren, zeigt, wie sehr dezimiert und unbedeutend Boko Haram von Tag zu Tag wird. Also Geld ist keines geflossen und die berüchtigte Terrorgruppe Boko Haram war entgegen ihres Geständnisses auch nicht mit im Spiel. Ob diese Angaben korrekt sind, lässt sich nicht überprüfen, wie so vieles nicht in diesem Fall, der sogar den Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres alarmierte. Am Freitag vor einer Woche griffen bewaffnete Männer die wissenschaftliche Oberschule in der Stadt Kankara in Nordnigeria an. Von den mehr als 800 Jungen dort konnten mehr als 200 bald entkommen. Aber Hunderte wurden in den Wald getrieben und verschleppt. Über die Umstände gab einer der Jungen nach seiner Befreiung Auskunft. Einige wurden auf Motorrädern abtransportiert, andere mussten laufen, lange Strecken, zwei Tage zu Fuß. Nur morgens machten wir kurz Halt und aßen etwas. Sie gaben uns Süßkartoffeln. Wir schliefen im Matsch und im Busch. Die Ameisen haben uns gebissen und andere Insekten. Mit Bussen wurden die freigelassenen Kinder nach Katsina Stadt gebracht, zum Sitz des Gouverneurs. Erschöpft waren sie barfuß, viele noch in der Schuluniform. 333 seien verschleppt worden, hatte es nach der Entführung zunächst geheißen. Am Ende aber sollen 344 Kinder und Jugendliche freigekommen sein. Laut Gouverneur von Katsina, Amino Bello Masari, sind das vermutlich alle Entführungsopfer gewesen. Eine hundertprozentige Bestätigung gab es dafür nicht. Ihr habt gelitten, körperlich und seelisch. Aber lasst mich euch versichern, wir haben mehr gelitten. Eure Eltern haben mehr gelitten. Laut Gouverneur war der gesamte Sicherheitsapparat des nigerianischen Staates in die Rettung der Kinder eingebunden. Inzwischen sind sie ihren Eltern übergeben worden. Sie sei noch nie so verzweifelt gewesen, sie habe nicht schlafen und nicht essen können in dieser Situation, sagt eine der Mütter. Für die Eltern war die Freilassung nach einer Woche eine glückliche Fügung, in diesem Fall. Aber Kidnapping und Erpressung sind in Nordnigeria eine etablierte Geldquelle für die sogenannten Banditen, aber auch für die Terrorgruppe Boko Haram. Man werde die Schulen künftig besser schützen, versprach die Regierung. Aber dazu wäre ja auch früher schon Gelegenheit gewesen. Vor 6 Jahren hatte Boko Haram mehr als 270 Mädchen entführt aus einem Ort namens Chibok, die Chibok Girls. Viele von ihnen kamen frei, aber mehr als 100 der jungen Frauen gelten heute noch als vermisst.
Hunderte entführter Schulkinder in Nigeria sind wieder frei, Stefan Ehlert berichtet. Wir kommen zur Presseschau mit Udo Stiel als Autor, Ralf Spengler liest.
Die Impfverordnung ist zugleich auch eine Impfordnung, die Bundesgesundheitsminister Spahn jetzt unterzeichnet hat. Sie ist das führende Thema in den Kommentaren der Tageszeitung. Nun kann man schwarz auf weiß nachlesen, wer das Recht hat, schnell gegen Corona geimpft zu werden, schreibt die Südwestpresse aus Ulm und zeigt sich zufrieden. Schon kurz nach Weihnachten soll es zunächst für Heimbewohner losgehen. Das ist mehr als angebracht. Angesichts der am Anfang geringen Verfügbarkeit des Impfstoffs müssen sich andere Berufsgruppen, die ebenfalls besonderer Gefahr ausgesetzt sind, gedulden. Das kann man bedauern, ist aber kaum anders machbar. Bedenken hingegen formuliert die Stuttgarter Zeitung. Bei allem Respekt vor dem Alter ist durchaus diskussionswürdig, warum betagte Senioren vor den Jüngeren geimpft werden, warum Obdachlose und Asylbewerber, die in Heimen untergebracht sind, beim Impfen gleichrangig mit Hausärzten behandelt werden, könnte ebenfalls Nachfragen provozieren. Und deshalb wäre eine Debatte darüber im Bundestag nach Ansicht des Reutlinger Generalanzeigers nötig gewesen. Ist ein Müllwerker wirklich so gefährdet wie ein Polizist? Oder warum zählen Abgeordnete zur Gruppe mit erhöhter Priorität? Darüber lässt sich trefflich streiten und genau das wurde nicht getan. Der Gesundheitsminister hat es sich leicht gemacht. Er hat eine Verordnung erlassen und damit eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, die Millionen von Menschen betrifft. Dabei wäre ausreichend Zeit gewesen, um im Bundestag über die Reihenfolge zu diskutieren. UNO-Generalsekretär Guterres hat anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Vereinten Nationen im Bundestag gesprochen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt zu folgender Einordnung. Wenn das Lob des Generalsekretärs entscheidend wäre, müsste Deutschland vom 1. Januar an ständiges Mitglied im Sicherheitsrat sein. Denn wer sollte in dieses Gremium gehören, wenn nicht eine Friedensmacht, die mit tiefem Geschichtsbewusstsein und Verantwortung eine führende Rolle in der Welt spielt? Weil aber die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ihre Privilegien immer noch nicht mit anderen teilen wollen, bleibt der deutsche Aufstieg in die erste Liga des Sicherheitsrates ein frommer Wunsch. Und die Süddeutsche Zeitung weist auf die ethischen Aspekte der Rede von Guterres hin. Er hat global gesprochen, sich aber im besten Sinne eingemischt in das, was in Deutschland vorgeht. Die von Guterres beklagte Abkehr von den Werten der Aufklärung war zuletzt auf deutschen Straßen und im Bundestag zu besichtigen. In der Weihnachtspause wäre Zeit, die Worte des Portugiesen wirken zu lassen. Schön wäre es, wenn auch die Abgeordneten der AfD sie sich nähmen.
Ralf Spengler las die Pressestimmen von morgen. Udo Stiel war der Autor. Autor, das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh um kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen und meiner Kollegin Stefanie Rode. Unter anderem Thema die Impfstrategie in Deutschland. Ein Interview dazu mit Erwin Rüttel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag CDU. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.